Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Lisa Fries zum Thema Physiotherapie auf der Intensivstation. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt und hier zuhört. Und muss sagen, dass wir schon lange kein physiotherapeutisches Thema mehr hatten. Und das fanden wir sehr, sehr schade. Uns ist es ja immer wichtig, dass wir hier im Podcast, interdisziplinär, interprofessionell arbeiten. Und ich darf heute mit jemandem sprechen aus Österreich. Das werdet ihr gleich hören. und zwar mit der Lisa Fries aus Österreich, wie gesagt. Lisa, du bist Physiotherapeutin, natürlich. Und weil du das erste Mal bei uns im Podcast bist, würde ich dich gerne bitten, dich einmal selber vorzustellen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, vielen lieben Dank. Es ist, freut mich sehr, dass ich überhaupt da sein darf. Das ist ja immer eine große Ehre, wenn man da Anfragen bekommt diesbezüglich. Ich bin, wie du schon richtig gesagt hast, Physiotherapeutin aus Österreich, aus der wunderschönen Steiermark. Ich habe 10 Jahre Intensiverfahrung und das ist auch das, was, oder über 10 Jahre eigentlich Intensiverfahrung, das ist auch das, worum es ja heute erfreulicherweise gehen wird. Ich bin dazu gekommen, weil ich eine Zusatzausbildung gemacht habe in kardiorespiratorischer Physiotherapie gleich nach meiner Grundausbildung und habe das immer sehr geliebt und sehr genossen, auch dort zu arbeiten mit all den Höhen und Tiefen, die es natürlich in diesem Bereich einfach gibt. Und wollte mich aber auch weiterentwickeln und daher bin ich jetzt seit 3 Jahren auch schon in der Lehre und darf oder hoffe, dass ich angehenden Physiotherapeuten auch diesen Bereich schmackhaft machen kann. Genau. Und nebenbei mache ich noch Hausbesuche und bin auch noch ein bisschen in der Praxis tätig.
Ja, das heißt, du deckst ein sehr breites Spektrum ab. Das bringt mich zum nächsten Thema. Vielleicht können wir das ganz am Anfang schon mal klären. Also wie ist das überhaupt mit den Qualifikationen bei den Physiotherapeuten? Es gibt ja in Deutschland zumindest die Physiotherapeuten, die eine Ausbildung machen und es gibt die Physiotherapeuten, die tatsächlich zu einer Hochschule gehen und studieren. Wie ist das in Österreich geregelt?
Also in Österreich sind wir jetzt alle an einer Fachhochschule angesiedelt in jedem Bundesland und es ist eine Ausbildung auf Bachelor-Niveau. Das heißt eine 3-jährige Ausbildung, wo man danach schon selbstständig arbeiten könnte, das aber von den Kassen noch nicht refundiert wird. Und es ist auch ehrlicherweise macht es auch Sinn, sich tatsächlich am Anfang noch anstellen zu lassen, einfach auch um die Sicherheit eines Teams zu haben. Denn gerade am Anfang, denke ich, hat man noch eventuell Fragen oder möchte sich auch einfach noch der Erfahrung von Teammitgliedern, also diese Erfahrung noch zunutze machen, ne? Und danach gibt es die Möglichkeit, so wie ja eh überall anders auch, diverse Masterausbildungen noch zu machen. Eben eine Masterausbildung, die eben ich auch gemacht habe, wäre eben diese mit diesem Hintergrund aus der internen. Und gibt aber auch noch zahlreiche andere Master mit Neurospezialisierung, mit einer Orthospezialisierung. Also da kommt ja auch immer mehr, Gott sei Dank. Aber es ist nicht Pflicht, also es ist in Österreich nicht Pflicht, eine Masterausbildung zu haben. Aber es ist natürlich wünschenswert.
Genau, das heißt, es ist auch ein bisschen wie bei den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, dass dann so eine Spezialisierung erfolgen sollte, könnte. Und das macht ja auch total Sinn.
Absolut.
Wir wollten ja heute sprechen über Physiotherapie auf der Intensivstation. Und du hast es vorhin schon gesagt, du arbeitest oder hast gearbeitet auf der Intensivstation. Ich glaube, über 10 Jahre hast du da schon Erfahrung gesammelt. Das ist, finde ich, ein sehr spannendes Thema, weil ich immer das Gefühl habe, dass da wenig PS auf die Straße kommen, sozusagen. In Phasen, wo die Patientinnen und Patienten tatsächlich ja eigentlich schon viel Input bräuchten, dass da viel Muskelmasse verloren geht, dass da Dinge, die eigentlich schon trainiert werden könnten, dass die nicht in die Praxis umgesetzt werden. Wie ist das in Österreich, wenn du auf die Intensivstation gekommen bist? Wer hat dich angefordert sozusagen? Wer hat die Indikation gestellt zur physiotherapeutischen Behandlung? Und wie bist du da so aufgenommen worden, wenn du dich mal da zurückversetzt in diese Situation?
Ja, also zum einen die ärztliche Anforderung ist ja so wie überall auch, wenn Physiotherapeuten am Patienten tätig werden, braucht man eine ärztliche Anforderung. Das heißt, auch auf der Intensivstation ist es so, dass die Ärzte die Anforderung stellen und dann eben diejenige zuständige Physiotherapeutin auf die Station geht und diesen Patienten behandelt, zuerst natürlich befundet. Gerade auf der, was die Intensivstation betrifft, ist es ja so, dass es eine S3-Leitlinie gibt, die besagt, dass man innerhalb von 72 Stunden mit der Frühmobilisation beginnen sollte. Das heißt, innerhalb von 72 Stunden sollten die Ärzte diesbezüglich auch eine Physiotherapie zuweisen. Das kommt dann tatsächlich auch auf das Haus an oder auf die Station, wie das dort gehandhabt wird. Ich durfte auch auf einer Intensivstation arbeiten, wo das normal war, also wo alle Patienten zur Physiotherapie zugewiesen waren und bei Bedarf diese abgewiesen wurden. Und das ist natürlich super praktisch, weil man sich dann selbst anschauen kann, welcher Patient hat heute Priorität, welchen muss ich vielleicht zweimal behandeln, welcher sollte heute vielleicht warten und sich das einfach so vom Tagesablauf her auch besser einteilen kann. Das ist natürlich eine ganz andere auch Zusammenarbeit. Ja. Und weil du auch gefragt hast, wie man dort aufgenommen wird, sehr gut.
Das heißt, Entschuldigung, wenn ich ja. Darf ich kurz dazwischen fragen? Das heißt, eigentlich alle Patientinnen und Patienten, die auf Intensivstationen waren, die sind automatisch vorgesehen für die Physiotherapie indiziert und nur sozusagen im Umkehrschluss bei Menschen, die das jetzt nicht bekommen sollten, wurde das dann gestrichen.
Also genau, das war auf einer Station auch, wo ich gearbeitet habe. Das heißt natürlich, das ist das Wünschenswerteste. Das andere ist eben genau das, was wir davor besprochen haben, dass es eine ärztliche Zuweisung bedarf und wir dann nur zu diesem einen Patienten kommen, der eben auch zugewiesen ist.
Und jetzt hatte ich dich gerade unterbrochen. Wie war so dein Standing als Physiotherapeutin auf der Intensivstation? Also wie hast du das so wahrgenommen als Stellenwert der Physiotherapie? Wurdest du da als wichtiger Bestandteil der Patientenbehandlung angesehen oder wie ist dein Gefühl gewesen?
Das ist sehr unterschiedlich tatsächlich, auch innerhalb des Teams. Ja, auch in, also jeder Arzt, jede Pflegekraft hat da auch seinen anderen Zugang gehabt, so habe ich das empfunden. Und es gab, ich kann mich noch sehr gut erinnern an eine Situation, das war eben noch während Covid, wo ich dann auf die Intensivstation ganz normal hingegangen bin, weil das eben mein Bereich war. Und die Pflege dort, ach Lisa, wie schön, dass du da bist, wir haben ja gar nicht mit dir gerechnet. Also das ist, also das darf halt auch normal sein, finde ich, dass man da dazugehört und dass man da, ja, das war für mich einfach eine sehr schöne Erfahrung und wie gesagt, das ist sehr unterschiedlich, je nachdem. Auch was für Erfahrungen natürlich auch gemacht wurden. Es sind ja mitunter sehr, ist ja die Mitarbeiterfluktuation auch eine sehr hohe und auch welche Erfahrungen natürlich die Pflege auf anderen Stationen auch gemacht hat oder auch ich.
Das kommt ja auch immer auf das Setting an. Ja. Ne? Also ich meine, du hast es vorhin schon gesagt, es gibt ja entsprechende Leitlinien, die letztlich das vorschreiben oder sehr stark empfehlen, dass eine physiotherapeutische Behandlung stattfinden soll. Und wenn man sich jetzt die Behandlung von Schlaganfallpatienten anschaut, dann ist es ja auch so, dass das abrechnungsrelevant wird, ne? Dass da auch ein gewisser wirtschaftlicher Zwang hintersteht. Und deswegen, das ist ja dann auch nochmal eine andere Konstellation. Gut, also ich verstehe dich so, dass du überwiegend dich als festen Bestandteil des Behandlungsteams angesehen hast. Vielleicht können wir nochmal sprechen über die typischen Schwierigkeiten oder die typischen Probleme sprechen, die Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen haben. Das sind ja Patientinnen und Patienten, die häufig intubiert sind, die schwer krank sind, die vielleicht sogar durch delirante Zustände, naja, auch was die Teilnahme an der Therapie betrifft, eingeschränkt sind, die möglicherweise auch kognitiv eingeschränkt sind durch Demenzerkrankungen und so weiter und so weiter. Also das ist ja eigentlich, wenn man das jetzt mal so von oben betrachtet, schwieriger kann man ja wahrscheinlich gar keine Physiotherapie gestalten. Was sind so die Grundprobleme, die du so siehst aus physiotherapeutischer Sicht, wenn man sich das intensivmedizinische Patientengut anschaut?
Ja, also für meine Begriffe war das war der Grund für die Intensivpflichtigkeit meist ein kardiorespiratorischer, also entweder etwas, was die Lunge betrifft oder was das Herz-Kreislauf-System betrifft. Und wie du ja schon gesagt hast, das ist ja auch, wenn die Patienten intubiert sind und komplett analgositiert sind, auch dann macht es schon viel Sinn, tatsächlich physiotherapeutisch tätig zu werden, weil auch dann mit diesem passiven Durchbewegen wir schon viel Input für die Patienten, auch für das hämodynamische System, für die Gelenke geben können und auch sollen, ganz wichtig. Wir können daraus viel ablesen, wie auch von dem her, wie der Patient vielleicht vor seiner Intensivpflichtigkeit unterwegs war, hat der Patient Sport betrieben. Also auch von der Mobilität her kann man schon viel abschätzen, alleine wenn man sich nur die Hornhaut an den Füßen anschaut tatsächlich. Und natürlich auch das Pulmonale kann man auch schon in einem, oder muss man eigentlich, finde ich ja, muss man eigentlich ja schon in diesem frühen Stadium mit betrachten. Und das passive Durchbewegen ist ja was ja nicht sehr gut, für meine Begriffe nicht sehr anerkannt ist einfach, aber so ein bisschen bewegen einfach, wie sie bei uns sagen. Aber ich finde das extrem wichtig für die Wahrnehmung der Patienten, für meine Wahrnehmung für den Patienten, denn gerade für den Patienten muss man ja sagen, die Patienten verbringen Wochen in einer Antidekubitus-Matratze, die verlieren ja vollkommen die Körpergrenzen. Ja, und da dem Patienten einen Input zu geben und auch die Beweglichkeit zu erhalten. Die Pflege macht das ganz, ganz hervorragend im Rahmen des Waschens, dass da natürlich mitbewegt wird und so. Das ist super, das finde ich ganz, ganz spitze. Aber in dieser Intensität, wie das ein Physiotherapeut macht, glaube ich, fehlt ihnen natürlich auch die Zeit. Und ja, deswegen finde ich alleine das schon sehr gut, weil man ja auch von der Wachheit des Patienten dann viel mehr mitbekommt. Worauf reagieren die Patienten? Wann werden sie wieder bis etwas wacher? Und das kann man eben, wenn man den Patienten eine Stunde lang einmal durchbewegen kann und eine Wahrnehmungsschulung durchführt, gut abschätzen. Das ist meine Erfahrung.
Das heißt, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das sind schon mal so ein paar Punkte, die über das hinausgehen, was vielleicht viele von außen jetzt so wahrnehmen über die Physiotherapie. Dass es natürlich darum geht, auch den Abbau von Muskulatur zu verhindern, das ist ja klar. Aber du hast gerade gesprochen von den Körpergrenzen, also die Vorstellung, ich weiß nicht, ob diejenigen, die jetzt zuhören, schon mal auf einer Antidekubitus-Matratze gelegen haben. Das ist ja wie auf so einem Wasserbett, das wabbelt ja so hin und her und das kann ich mir vorstellen, wenn man da lange drauf liegt, dass man gar nicht mehr weiß, wo hört eigentlich mein Körper auf, wo fängt der an. Das sind ja auch so Sachen, aber genau, Gelenke, Kontrakturen, die entstehen können. Und du hast natürlich auch gerade das Thema Atmung angesprochen. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt aus physiotherapeutischer Sicht bei dir eine Rolle gespielt hat, kardiorespiratorisches System, also Anregen des Kreislaufes, das sind ja alles ganz, ganz wichtige Aspekte.
Ja.
Was ich als Neurologe ja häufig sehe, das sind ja dann nicht nur neurologische Patienten, die ich als Konsilarzt sehe, also die zum Beispiel dann Schlaganfälle haben, Hemisymptomatiken haben, begleitet von Sprech- und Sprachstörungen, Schluckstörungen und so weiter, sondern was ich halt häufig auch sehe bei Patienten, die lange intubiert waren, vielleicht einen septischen Zustand durchlaufen haben, sind ja Critical Illness Neuropathien, Critical Illness Myopathien. Das heißt, es sind Patienten, die ja häufig ja auch wirklich hochgradige Lähmungserscheinungen haben, Tetraparesen haben. Und da ist es ja extrem wichtig, dass ihr einfach früh einsteigt. Gibt es da wissenschaftliche Arbeiten, die dir dazu einfallen oder die du vielleicht kennst, die einfach auch zeigen, wie wichtig eine frühe Mobilisation, wie wichtig eine frühe Physiotherapie ist?
Dazu gibt es auf jeden Fall super Literatur und auch rezente Literatur. Tatsächlich die Gruppe um den Rick Gosselink macht da sehr viel. Also jetzt mit genauem Titel oder sowas kann ich das jetzt auswendig nicht sagen, aber das gibt's und das ist auch für mich zweifelsfrei auch nachgewiesen.
Vielleicht können wir die Arbeit von Rick Gosselin in die Shownotes packen, damit die Hörerinnen und Hörer das nachvollziehen können.
Ah ja, genau, aber es gibt natürlich auch andere Physiotherapeuten, die hier gut Forschung betreiben, was sehr erfreulich ist. Genau. Aber was du auch angesprochen hast, was ja auch für mich so ein bisschen ein Herzensthema ist die Atemphysiotherapie tatsächlich. Weil wir ja schon eingangs auch gesagt haben, dass ja das auch der Grund ist, warum viele Patienten grundsätzlich auf der Intensivstation aufschlagen, weil sie ein pulmonales Problem haben und eine in welcher Form auch immer Beatmungspflichtigkeit haben. Und auch hier wissen ja die wenigsten, dass auch Physiotherapeuten sich ganz gerne mal Röntgenbilder anschauen und diese auch für sich physiotherapeutisch nutzen. Ja? Wie hoch steht das Zwerchfell? Hat man vielleicht ein bisschen ein Sekret zu erwarten oder so? Also bitte auch nicht wundern, wenn Physiotherapeuten tatsächlich auch das einfordern, dass sie Zugriff auf die Röntgenbilder haben, weil das für die Behandlung wirklich für meine Begriffe auch sehr sinnvoll ist. Und wir auch ja, also Atmung ist ja Muskulatur. Und dass Physiotherapeuten und Muskulatur zusammengehört, das wissen alle. Aber dass auch Atmung und Physiotherapie zusammengehört, das ist schon wieder ein bisschen schwieriger. Und was Physiotherapeuten ja auch machen, ist Atemmuskeltraining schon am Beatmungsgerät. Ja? Und das geht wirklich, wirklich sehr gut und sehr effektiv. Und da sollte man den Physiotherapeuten halt auch ein bisschen die Möglichkeit dazu geben. Und Atemmuskeltraining, nur vielleicht als kurzer Exkurs, Atemmuskeltraining verwenden ja auch zunehmend jetzt Sportler, weil sie festgestellt haben, dass auch wenn die Atemmuskelkraft besser ist, auch ihre Leistungsfähigkeit besser ist. Und um das geht es ja auch für unsere Patienten, eine Leistungsverbesserung. Und damit eine Verkürzung der Beatmungsdauer und damit auch eine Kostenersparnis, muss man ehrlicherweise sagen. Und das ist ja das, was immer zählt, ne?
Leider ja, also genau, das Geld ist auch wichtig am Ende des Tages, ja. Vielleicht kannst du uns einmal so ein bisschen mit reinnehmen. Also angenommen, du hättest so einen typischen intensivmedizinischen Patienten vor dir. Du hast es gerade gesagt, du hast gerade von so einem Zeitaufwand von einer Stunde gesprochen. Ist das ein realistischer Rahmen für dich, wenn du dich einem möglicherweise intubierten, beatmeten Patienten nähern würdest? Was machst du konkret mit dem?
Also das ist ja ein strukturelles, ein Systemthema. Wie viel Zeit darf man denn haben? Wie viele Patienten muss man an diesem Tag besuchen? Wünschenswert wäre natürlich auch, dass man Patienten, gerade die schwerer betroffen sind, zweimal am Tag besucht. Also ich habe 1 bis 1,5 Stunden wären schon gut für meine Begriffe für so einen Patienten. Wie habe ich immer begonnen? Gut war immer, wenn ich bei den Dienstübergaben dabei sein konnte, weil ich dann den Ist-Stand der Patienten einfach gut wusste. Und habe dann selbst noch einmal nachgelesen, habe mir eben, wie schon gesagt, Röntgenbilder angesehen und habe dann meistens angefangen, den Patienten auch einmal passiv durchzubewegen, auch so eben um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie wach ist der Patient, wie vertragt er, also wie kann er auch mit Interventionen umgehen, mit Lageveränderungen umgehen und wie viel kommt vielleicht auch von dem Patienten. Ja, man kann ja gerade Muskeltonus und so schon ganz gut dann feststellen. Und dann, je nach Hauptproblem, bin ich auch immer in die Atemtherapie gegangen, zumindest eine Atemvertiefung, auch schon beim beatmeten Patienten. Eben zur Pneumonieprophylaxe, dass man keine Sekretretention hat und habe dann auch immer versucht, oder wenn es natürlich möglich war, habe ich auch versucht, die Patienten schon an eine Vertikalisierung zu gewöhnen. Auch in der Leitlinie steht ja zum Beispiel drinnen, dass man eine Oberkörperhochlagerung von mindestens 40 Grad haben sollte. Und das bringt ja auch mich wieder, ich will ja die Patienten aus dem Bett heraus haben. Und dazu müssen sie das auch vom kardialen System schaffen, dass sie aufgerichtet sind. Und das habe ich auch immer dann gleich versucht einzuleiten mit dem ganz einfach einen Knopfdruck beim Bett den Oberkörper hochstellen und dann merkt man ja gleich auch am Blutdruck, ob die Patienten das gut vertragen oder nicht. Und auch natürlich, das hat ja für die gerade schwer betroffenen Patienten, ist ja auch das Oberkörper hochstellen vom Bett ja schon Training tatsächlich.
Wie ist das konkret? Du hast gerade gesagt, dass du auch bei intubierten Patienten Atemtraining machst. Das erfolgt dann über die Beatmungsmaschine, dass du dann sozusagen den Beatmungsdruck auch veränderst? Oder wie würdest du das machen?
Also das kommt darauf an. Also zum einen ist es ein rechtlich auch gefährliches Thema. Man muss ja da auf die Beatmungsmaschine eingeschult sein entsprechend, wenn man das tut. Und zum anderen kann man ja auch bei klassisch beatmeten Patienten auch von außen am Thorax schon gut mithelfen. Ja, eine Atemvertiefung anleiten, vielleicht auch eine Atemlenkung machen. Gerade bei Aspirationspneumonien war ja das auch immer Thema, dass man dann genau in einem bestimmten Bereich versucht, vermehrt Belüftung hinzukriegen. Genau. Und das kommt natürlich massiv darauf an, wie wach ist dieser Patient. Atmet der spontan mit oder ist der vollkommen beatmet?
Und dann wollte ich dich fragen, wie das konkret ist mit dem Durchbewegen. Du hast es gerade schon gesagt, manchmal wird das ein bisschen abschätzig gesagt. Das heißt, du würdest dich den Extremitäten einzeln annehmen und die Bewegungsgrade der Gelenke durchbewegen oder wie sieht das konkret aus?
Genau. Also jetzt ohne Besonderheiten fange ich einfach an, jedes Gelenk zu bewegen. Genau. Jedes Gelenk so weit, wie es gut möglich ist. Wir Physiotherapeuten sprechen da ja auch immer vom Endgefühl. Ja? Also da sind wir ja natürlich nicht mit Kraft oder so dabei, sondern einfach so, wie noch ein gutes Endgefühl eben da ist, bewegen wir mehrfach die Gelenke. Genau. Dass man zum Beispiel 10-mal das Knie Extension Flexion macht und dann dabei bewegt man ja auch schon ganz gut die Hüfte mit, auch für Ellbogen, Handgelenk, gerade Finger und das macht natürlich auch eine gute Ödemprophylaxe, muss man ja sagen. Und man bewegt natürlich auch Blutvolumen.
Man bewegt auch Blutvolumen, ja genau. Also hat das denn auch eine Auswirkung auf Muskelabbau? Also ich sag mal, die passive Durchbewegung, kann das einen Abbau der Muskulatur auch verhindern oder ist das nicht effektiv, was das betrifft?
Naja, es ist ja passiv, von dem her kann man da auf die Muskulatur wenig, im Sinne der Kraft, wenig Auswirkungen erzielen. Was hier gute, also zunehmend Evidenz auch gibt, sind ja die Abkürzung ist NEMS, also elektrische Stimulation. Das kommt auf der Intensivstation immer mehr. Es steht auch in der Leitlinie drinnen, in der S3-Leitlinie zum Beispiel. Genau. Aber nur mit dem passiven Durchbewegen, ja. Also für mein Gefühl hat man da wenig gegen den Muskelabbau getan, aber es geht ja auch, auch die Patienten tun sich ja dann leichter, wenn das Gelenk gut beweglich ist, den Muskel dann auch wieder aufzubauen. Ja, also wir brauchen ja für Muskelkraft nicht nur einen funktionierenden Muskel, sondern auch ein dazugehöriges Gelenk oder mehrere.
Ja, das mit der Elektrostimulation, das finde ich natürlich total spannend. Das ist ja auch was wir manchmal anwenden bei hochgradigen Lähmungserscheinungen. So ein bisschen, weil es immer noch besser ist, als gar nichts zu machen, als nur passiv zu bewegen. Welche anderen Hilfsmittel hast du so auf der Intensivstation zur Verfügung? Also das, was ich so sehe manchmal bei meinen Kolleginnen und Kollegen auf Intensivstationen, die Physiotherapie machen, das ist immer ja spezielle Lagerungsstühle, spezielle Stühle, die elektrisch bewegbar sind, um die Patienten eben halt auch aus dem Bett rauszuholen Und wie du es vorhin gesagt hast, halt auch an die aufrechte Lage zu gewöhnen. Aber ich habe auch so ja, Fahrräder gesehen, in Anführungszeichen, die man ins Bett stellen kann, damit die Patientinnen und Patienten halt auch selber aktiv oder auch passiv Fahrrad fahren können. Gibt es da andere Hilfsmittel, die du so kennst und die du angewendet hast?
Also das, was du jetzt gesagt hast, das sind alles sehr gute Sachen. Das habe ich auch viel verwendet. Also gerade Lagerungsmaterial, das ist ja, da macht man sich ja als Physiotherapeut durchaus auch einmal unbeliebt, wenn man da den ganzen Bereich um den Patienten mit Lagerungsmaterial ausfüllt. Aber es ist tatsächlich es ist super sinnvoll auch einzusetzen. Und das hat auch wirklich hilfreich, also der Begriff Hilfsmittel, denn das ist ja auch tatsächlich, hat ja wirklich auch viel geholfen. Und Bettfahrräder sind zum Beispiel ganz großartig, habe ich sehr gerne verwendet. Aber das sind ja auch Dinge, die man eher passiv einsetzen kann. Auch Dinge, die man für die Patienten aktiv einsetzen kann. Also auch gerne ein Theraband zum Beispiel oder eine leichtere Hantel kann man auf der Intensivstation ja wirklich schon super gut einsetzen. Genauso wie alles aus der Atemphysiotherapie. Ja, Hilfsmittel für die Atmung gibt es ja auch in Hülle und Fülle. Und auch die können und sollen natürlich hier schon gut Platz haben. Und je nachdem, wie weit man diesen Begriff Hilfsmittel natürlich auch verwendet, auch Stützstrümpfe sind ja zum Teil schon einmal ein Hilfsmittel, den man ja auch gerade am Anfang gut verwenden kann, damit einem der Blutdruck nicht flöten geht bei der Vertikalisierung. Also, und auch, gibt ja auch gerade was, wenn man mit der Ergotherapie zusammenarbeitet, ganz, ganz viele Schienen und diverse Hilfsmittel für die Alltagstätigkeit der Patienten, damit sie sich zunehmend selbst waschen können. Auch für die, ich habe noch diese Besteck, Verdickungen auch irgendwie im Kopf. Die Logopädie hat ja auch immer wieder sehr gute Hilfsmittel für die Patienten einfach auch parat. Das ist ja, das Scheitern tut es ja dann immer erstens am Finanziellen, dass man sich das Hilfsmittel besorgen kann auf der Station, aber genauso eben auch auf dem Lagerplatz. War ja auch immer so ein ständiges, oder ist ja auch immer so ein ständiges Thema. Wo darf man denn seine Sachen parken? Und wo verschwinden sie nicht? Aber Bettfahrräder, genau, das finde ich, absolut. Das gefällt mir sehr gut.
Gibt es Sachen, die du gerne noch in dem Podcast jetzt sagen würdest?
Ja, also was ja immer wieder bei uns zumindest auch Thema ist, sind ja, also dass Physiotherapeuten auch einen Befund erstellen. Das ist ja auch leider relativ unbekannt. Auch wir machen physiotherapeutische Diagnosen, die Ärzte natürlich machen die Diagnosen, die Pflege macht Pflegediagnosen und auch Physiotherapeuten machen physiotherapeutische Diagnosen, eben mit diesem physiotherapeutischen Fokus. Das finde ich auch gut zu wissen, weil ich schon auch erlebt habe, dass es dann etwas für Verärgerung gesorgt hat, wenn ich dann zum Computer gegangen bin und Dinge nachgesehen habe. Einfach weil ich ja für meine Tätigkeiten auch wissen muss, darf ich das überhaupt denn so durchführen?
Das ist ja nicht ein wichtiger Punkt. Du hattest ja vorhin auch gesagt, dass du gerne eigentlich bei den Übergaben dabei bist, um eben halt auch möglichst viele Informationen über den Zustand des Patienten zu bekommen. Und genau, also wenn du den Patienten behandeln sollst, dann musst du ja möglichst viele Informationen haben. Und du musst wissen, ist der Patient gerade vielleicht septisch, wird der gerade antibiotisch behandelt, hat der gerade eine Aspirationspneumonie und so weiter. Das heißt, das, was du ja eigentlich bräuchtest, ist eine feste Integration in das Behandlungsteam.
Ja.
Und der Hinweis, dass du auch einen Befund erstellst, ist natürlich total wichtig, weil der Befund von dir ist ja auch extrem oder kann ja extrem wichtig sein, jetzt für die Behandler, für die ärztlichen Behandler, aber auch zum Beispiel für die weitere Reha, falls eine geplant ist. Das sind ja Informationen, die sonst verloren gehen können.
Genau, und ich glaube auch, dass es gut ist für die Kollegen, die ja die Patienten dann weiter übernehmen. Die Patienten gehen ja selten von der Intensivstation direkt nach Hause, sondern kommen ja von der Intensivstation auf die Normalstation, dann vielleicht weiterhin auf eine Reha. Und wenn man da dann einfach gut über Assessments gleich auf einen Blick feststellen kann, okay, also es gibt ja zum Beispiel so gute Aufstehtests, ja, wo man fünfmal aufsteht und dabei die Zeit stoppt. Und wenn ich das auf der Intensivstation mache, kann ja der oder die Kollegin auf der Station das dann einfach wiederholen und schauen, wie gut ist der Patient. Und es ist ja auch für die Patienten irre motivierend, wenn sie dann merken, okay, das fällt mir jetzt viel leichter oder das geht viel schneller. Genau, alleine dafür ist es ja auch, es ist ja real, ist ja eine Zeitersparnis. Das erkennt man ja dann immer erst hinterher.
Lisa, es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich fand es sehr spannend, deine Insights zu bekommen. Und mir ist auch nochmal bewusst geworden, wie wichtig das ist, dich beziehungsweise Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten als Ressource, als wichtige Ressource zu begreifen für die Behandlung der Patientinnen und Patienten. Ich hoffe, dass du Lust hast, weitere Podcasts mit uns zu machen zu physiotherapeutischen Themen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Aber für heute machen wir einfach mal hier Schluss. Danke für deine Zeit und viele Grüße nach Österreich.
Ja, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.